Wie kann Wirtschaft natürlich sein? Das biologistische Heilsversprechen der Freiwirtschaftslehre. Die Vertreter einer sogenannten natürlichen Wirtschaftsordnung versuchen, in der Antiglobalisierungsbewegung und in Sozialforen Fuß zu fassen. Oft mit Erfolg. Der freie Journalist Peter Biel ging der Freiwirtschaftslehre am 15. Juni 2004 bei Radio Frei auf den Grund. Er analysierte ihre ökonomische Theorie, Schnittstellen zu antisemitischem Denken, das sozialdarwinistische Menschenbild und beleuchtete die populären Tauschringe.
Ich werde versuchen, zum einen so ein bisschen den Bogen zu schlagen zwischen der gängigen Globalisierungskritik, so in ihren, also jetzt nicht in ihren Einzelheiten, aber so in ihren grundsätzlichen Annahmen und Positionen, und auf der anderen Seite eben dem Thema Silvio Gesell und der Zinsknechtschaftslehre, wie ich sie nenne. Das Credo der Globalisierungskritik lautet, jetzt im Kern zusammengefasst, dass die Welt von transnationalen Konzernen, von Banken und einigen internationalen Bürokratien wie der WTO beherrscht wird und dass die Regierungen dagegen eigentlich machtlos sind. Und im Zentrum von Analyse und Aktionen von Globalisierungskritikern steht deswegen diese scheinbare Tendenz zum Freihandel, die sie mit der WTO verbinden, und die Finanzmärkte, die angeblich von der Realwirtschaft abgekoppelt sein sollen. Diese Sichtweise enthält meiner Meinung nach zwei grundlegende Fehler. Erstens, dass Geld und Devisen nicht erst im Zeitalter der New Economy zur Ware geworden sind, mit der spekuliert wird, sondern dass es auch schon im 19. Jahrhundert nicht anders war. Berühmtestes Beispiel ist wohl der Eisenbahnbau. Und das Zweite, der zweite Einwand von meiner Seite ist, dass die gängige Globalisierungskritik eigentlich trennt, was nicht zu trennen ist, nämlich Staat und Kapital, Finanzkapital und Industriekapital oder generell auch Wirtschaft und Gesellschaft. Und auch diese Annahme mit dem Freihandel halte ich für verkehrt. Meiner Meinung nach halten die kapitalistischen Zentralstaaten sowohl gegenüber ärmeren Staaten als auch untereinander an Handelsbeschränkungen fest. Also man kann es eigentlich jeden Tag in der Presse mitverfolgen, diesen eigentlich ewigen Handelskrieg, den die USA und die EU miteinander führen, wo es dann um Schutzzölle für Stahl geht, um den Import von gentechnisch veränderten Produkten oder um Agrarsubventionen. Die WTO dient dabei als Bühne, auf der solche Konflikte ausgetragen oder auch reguliert werden. Und es ist keineswegs so, dass die WTO oder der EU oder den USA irgendwelche Vorschriften machen kann. Die WTO ist also nicht diese völlig losgelöste, mächtige, allmächtige internationale Bürokratie, als die sie oft hingestellt wird. Generell gilt, dass auch transnational agierende Konzerne auf starke Nationalstaaten als Operationsbasis angewiesen bleiben. Im Verständnis der globalisierungskritischen Bewegung wird Globalisierung als eine negative Entwicklung der Weltwirtschaft aufgefasst, die sich erst in jüngster Zeit ereignet haben soll. Also die einen setzen das so in den 70er, in den frühen 70er Jahren an mit dem Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton Woods, die anderen sprechen von den 80er Jahren, wieder andere von den 90er Jahren, aber jedenfalls, das grenzt sich so ein auf die letzten 15 bis 20, 30 Jahre. Der Kapitalismus in der Zeit davor gilt, ausgesprochen oder unausgesprochen, als ein regional oder national begrenztes System und wird oft auch als solches verklärt. Man könnte auch sagen, die Globalisierung existiert, seitdem es den Kapitalismus gibt, weil er von Anfang an damit verbunden war, mit der Eroberung von fernen Kontinenten und spätestens im 16. Jahrhundert mit dem berüchtigten transatlantischen Dreieckshandel der Kapitalismus als globales System installiert wurde. Also zum einen aus Afrika Sklaven nach Amerika, dann aus der neuen Welt Gold, Silber und landwirtschaftliche Produkte ins alte Europa und von Europa dann Fusel, Waffen und Metallwaren nach Afrika. Diese falschen Vorstellungen über Kapitalismus, also Entmachtung der Nationalstaaten, Freihandel, werden sowohl von Attac vertreten, als auch von Leuten wie Subkommandante Marcos von den Zapatisten oder von Leuten wie Naomi Klein oder auch von Michael Hart und Tony Negri, die ja als Linke gelten. Mitgeprägt haben diese Ideen aber auch Gruppen und Personen aus einem Spektrum der Ökologiebewegung, das ich so als esoterisch rechts bezeichnen würde. In Deutschland sind es insbesondere die Ökofeministinnen um die Kölner Soziologin Maria Mies, dann die Anthroposophen und die Anhänger der Lehre von Silvio Gesell und die Tauschringe, um die es heute Abend in meinem Vortrag hauptsächlich gehen soll. Nur kurz, um so die Verschränkung darzustellen, Also Anhänger von Gisell referieren in Veranstaltungen von Globalisierungskritikern, treten als Repräsentanten von ATTAC auf, mischen vor Ort in ATTAC-Gruppen oder Sozialforen mit. Die Tauschringe waren auf den Sozialforen in Florenz und Paris vertreten, haben dort ihre Systeme vorgestellt. Und was vielleicht ein wichtiger Punkt auch ist, ist der Umstand, dass zwei Organisationen von Gisell-Anhängern, nämlich die Initiative für eine natürliche Wirtschaftsordnung, von der irgendjemand hier auch ein bisschen Material ausgelegt hat, als auch eine zweite Gruppe, die Christen für eine gerechte Wirtschaftsordnung, Mitgliedsorganisationen von ATTAC Deutschland sind. Jetzt ist es so, wenn neue politische Bewegungen entstehen, dann versuchen natürlich alle möglichen schon bestehenden alten Gruppen da mitzumischen und neue Leute zu rekrutieren und Einfluss zu nehmen. Das ist Politik. Ich will das nicht irgendwie moralisch bewerten. Es geht jetzt hier darum, was hinter den Lehren von Silvio Gisell steht und was auch hinter diesen Tauschringen steckt. Und ich werde anfangen, indem ich den ökonomischen Ansatz von Gisell ein bisschen skizziere. Dann zwei Aspekte behandle, nämlich einmal die Frage, ist da was Antisemitisches dahinter? Und drittens der Aspekt Sozialdarwinismus und Menschenzucht, ist nämlich das eigentliche gesellschaftliche Ziel, was Gisell propagiert. Und als viertes ganz kurz über die Tauschringe sprechen, weil ich der Meinung bin, dass die eigentlich die Plattform sind, über die die Gisellianer eine gewisse Massenwirksamkeit erreichen können. So als direkt als Organisation, wenn sie auftreten, haben sie sowas leicht Sektiererisches. Die haben am Anfang in der Gründungsphase der Grünen auch mitgemischt, wurden dann aber nach einigen Jahren ziemlich an den Rand gedrängt. Und meiner Meinung nach, auch wenn sie Mitgliedsorganisationen von ATTAC sind und überall auftreten da, glaube ich, wird denen dort auch es nicht gelingen, einen großen Fuß auf den Boden zu kriegen. Aber auf dem Umweg über die Tauschringe können sie einen gewissen Einfluss nehmen und ein Beispiel sowohl für die Expansionsmöglichkeiten dieser Tauschringe und der Gesellidee, aber auch für ihre inhaltliche Schwäche und für ihren Bankrott ist das Beispiel Argentinien, wo die Tauschringe am Anfang, also nach 2000, unheimlichen Zuwachs bekommen haben und dann innerhalb weniger Monate wieder zusammengefallen sind. Und das zeigt auch ganz deutlich, warum die ökonomische Theorie und die Annahmen von Gisell in der Praxis, so absurd wie sie in der Theorie schon sind, auch in der Praxis letztlich gescheitert sind. Fangen wir an mit Silvio Gisell, wurde 1862 geboren, hat eine Lehre als Kaufmann absolviert, dann einige Zeit in Spanien gelebt, bevor er nach Buenos Aires ging, wo er sich als Kaufmann selbstständig gemacht hat und dort auch in Argentinien 1890 etwa eine Wirtschaftskrise erlebt hat, die ihn wohl bewogen hat, sich mit ökonomischen Fragen auseinanderzusetzen. Also war in der Hinsicht Autodidakt, hat nicht irgendwie studiert. 1891 hat er in Buenos Aires eine erste Schrift veröffentlicht mit dem Titel Die Reformation im Münzwesen als Brücke zum sozialen Staat, indem er erstmals die Idee eines rostenden Geldes formuliert. Was das ist, erkläre ich nachher. Dann das Hauptwerk von ihm heißt Die natürliche Wirtschaftsordnung und da versucht Gisell lang und breit Marx zu widerlegen, der ja bekanntlich die Ausbeutung des Menschen im Produktionsprozess analysiert hat. Nach 1900 lebte Gisell abwechselnd in Argentinien, Deutschland und der Schweiz. Im Ersten Weltkrieg hat er überlegt, sich als Freiwilliger ins deutsche Heer zu melden, hat es aber dann doch vorgezogen, wieder in die Schweiz zurückzukehren. 1919 begleitete er für einige Tage den Posten eines Volksbeauftragten für Finanzen in der bayerischen Räteregierung. Und in den folgenden Jahren, nachdem das gescheitert war und er auch einen Gerichtsprozess überstanden hat, hat er eine kleine, aber beharrliche Anhängerschaft in Deutschland für seine Lehre gewonnen, überwiegend aus dem Milieu der Lebensreformbewegung. Also es ist eine Szene, die man so als bürgerliche Umweltbewegung in Deutschland, frühe bürgerliche Umweltbewegung in Deutschland bezeichnen könnte. Diese Lebensreformbewegung propagierte so ein einfaches, natürliches Leben, gesunde Ernährung, frische Luft, Abstinenz von Alkohol und Nikotin, viel Bewegung, eine nordische Freikörperkultur statt Erotik, dazu ein bisschen Rassenhygiene und Eugenik. Also eine Menschenzucht, die sich am Ideal blond, groß, muskulös orientierte. Diese bürgerliche Protestbewegung von damals lieferte den Nazis Ideen und Personal. Zum Beispiel der Rassenhygieniker Alfred Plötz kam aus der Bewegung oder auch der Theodor Fritsch, der aus der Gartenstadtbewegung ursprünglich stammte. Gisell kooperierte mit solchen Leuten. Einer seiner engsten Mitarbeiter war der Gustav Simons, so ein Ernährungsreformer, der auch so ein Brot erfunden hat, so ein selber gebackenes Brot, das nach ihm benannt ist, das Simons Brot. Und der zugleich auch Mitglied in dem Orden des Neuen Tempels von Lanz von Liebenfels war. Das war ein Österreicher, der Antisemitismus und Arierwahn und Germanenmythen verknüpft und als einer der ersten die Hakenkreuzfahne als politisches Symbol benutzte. Simons war auch Mitglied der Lebensreformer Obstbaugenossenschaft Oranienburg-Eden bei Berlin, die eine völkische Ausrichtung hatte und wo es in einem Programmheft heißt, zum natürlichen Leben in Eden sind zwei Sachen Voraussetzung, nämlich vegetarische Ernährung und deutsch-völkische Gesinnung und dazu befähigt nur deutsches Ariertum. Gesell knüpfte Kontakte nach Eden und verbrachte dort auch seine letzten Lebensjahre. 1918 beteiligte er sich an einem Buch mit dem programmatischen Titel Deutschlands Wiedergeburt durch Blut und Eisen, mit einem Titel, der hieß Die Überwindung des Goldwahns und die Zertrümmerung der britischen Weltmacht. Andere Autoren waren der schon erwähnte Theodor Fritsch, der berüchtigt geworden ist durch seinen sogenannten Antisemitenkatechismus oder auch Handbuch der Judenfrage genannt, also so sämtliche Vorurteile zusammengetragen waren. Und auch jemand wie Ernst Hunkel, ein weiterer antisemitischer und völkischer Propagandist, der auch so eine Freilandsiedlung so ähnlich wie Eden gegründet hat, eine in Hessen. Und da wurden nur Personen aufgenommen, die von jüdischem und farbigen Einschlag, wie es in einem Programmheft heißt, frei waren. Einer von Gesells engsten Mitarbeitern formulierte 1919, völkisches Empfinden duldet keine Zinsknechtschaft. Also hier auch nochmal dieser Zusammenhang, völkische Vorstellung und Zinsknechtschaft. Zur ökonomischen Theorie von Gesell. Ich habe schon erwähnt, dass er die ja in scharfer Abgrenzung zu Marx entwickelt hat. Deswegen muss ich jetzt auch ein bisschen was zu Marx sagen, so als Voraussetzung. Bei Marx ist ja der Ausgangspunkt die Überlegung, dass nur die menschliche Arbeitskraft und die Natur als Quellen gesellschaftlichen Reichtums angesehen werden können. Und sozusagen der entscheidende Punkt ist, dass der Mensch mehr an Gütern herzustellen vermag, als er zu seiner unmittelbaren physischen Reproduktion braucht. Das ist zunächst mal das sogenannte Mehrprodukt, also ein bisschen was übrig bleibt. Und dieses Mehrprodukt ist die Grundlage jeder gesellschaftlichen Entwicklung, sagt Marx, jeder Zivilisation, aber auch der Spaltung der Gesellschaft in Klassen, wobei die herrschende Klasse sich dieses Mehrprodukt oder jedenfalls den größten Teil aneignet. Der nächste Begriff bei Marx ist dieser berühmte Mehrwert, der ebenfalls darauf abzielt, dass es eine Differenz gibt zwischen dem Lohn, der ausbezahlt wird, und dem Wert, der in den Gütern und Dienstleistungen drin ist, den die menschliche Arbeitskraft herstellt. Und also diese Werttheorie von Marx, die ich jetzt ganz kurz und platt zusammengefasst habe, lehnt Gesell ab, muss er auch, weil seine Intention ist es, also alle Probleme und alle Übel dieser Welt in den Austausch zu verlegen. Also es geht bei Gesell und bis heute auch bei seinen Nachfolgern nie um die Produktion, um das, was in Fabriken und Betrieben passiert, sondern es geht einzig und allein um die Frage des Geldes und um den Austausch. Und das ist der Grund, warum Gesell in seinem Hauptwerk sich da so lange an Marx und dessen Werttheorie abarbeitet. Ausbeutung meint bei Silvio Gesell, dass beim Tausch von Waren betrogen wird, insofern als die Geldbesitzer, wie er sie nennt, die Besitzer von Waren, Dienstleistungen oder Arbeitskraft erpressen können. Deswegen hat Gesell auch eine ganz eigenwillige Definition von Arbeiter. Er sagt, Zitat, Arbeiter ist jeder, der vom Ertrag seiner Arbeit lebt. Bauern, Handwerker, Lohnarbeiter, Künstler, Geistliche, Soldaten, Offiziere, Könige sind Arbeiter in unserem Sinn. Einen Gegensatz zu all diesen Arbeitern bilden in unserer Volkswirtschaft einzig und allein die Rentner. Denn ihr Einkommen fließt ihnen völlig unabhängig von jeder Arbeit zu. Also mit Rentner sind jetzt hier nicht die Rentner gemeint, sondern das, was man im 19. Jahrhundert die Rentiers genannt hat, also Personen, die von ihrem Kapital leben. Gesell forderte das Recht aller Arbeiter, also inklusive Kapitalisten, Könige, Geistliche und so weiter, am vollen Arbeitsertrag, also einen Lohn ohne, wie er es sagte, Abzug von Zinsen oder Renten. Er geht von der Fiktion aus, dass alle Arbeiter, jetzt in seinem Sinn verstanden, kleine Warenproduzenten und Händler sind, die sich als Gleiche auf einem Markt gegenüberstehen und ihre Erzeugnisse verkaufen. Weil natürlich schon zu seiner Zeit die Welt vollkommen anders aussah und nicht nur aus kleinen Warenproduzenten bestand, hat er da so einen definitorischen Trick um das Konzept der Lohnarbeit wegzudefinieren. Er behauptet einfach, der Fabrikant würde den Proletariern die Fabrik leihen und diese würden dann die erzeugten Waren an ihn verkaufen, an den Kapitalisten. Zitat: Lohn, das ist der Preis, den der Käufer, Unternehmer, Kaufmann, Fabrikant, für die ihm vom Erzeuger, Arbeiter, in Klammern gelieferten Waren zahlt. Waren kaufen heißt aber Waren tauschen. Die ganze Volkswirtschaft löst sich so in einzelne Tauschgeschäfte auf und alle Begriffe wie Lohn, Wert, Arbeit enthüllen sich als vollkommen zwecklose Umschreibung der beiden Begriffe Waren und Tausch. Also bei ihm geht es nur um Waren und Tausch und mein Gut, vor diesem Hintergrund, dass er Kaufmann war, ist es wahrscheinlich auch ganz verständlich. Und dank dieser Definition kann er eben die Produktion vollkommen ausblenden und sich auf das Thema Zirkulation konzentrieren. Und das heißt natürlich auch, dass grundlegende Kategorien des Kapitalismus wie Arbeit, Ware, Wert und so weiter, Profit, Konkurrenz, vollkommen uninteressant sind. Kapital wird nicht verstanden als sich selbst verwertender Wert, als eine Gesellschaftsform der unendlichen maximalen Akkumulation. Die Lehre von Gesell ist im Prinzip Marktliberalismus, Thatcherismus pur. Er verspricht zwar mit diesem Begriff des gerechten Arbeitsertrages, dass sich alle Einkommen erhöhen würden, aber verteilt werden soll nach dem Gesetz des Wettbewerbs, sagt er, gemäß dem Prinzip, dem Tüchtigsten der höchste Arbeitsertrag. Gesell sprach auch ganz offen davon, dass er eigentlich einen neuen Manchester-Kapitalismus einführen möchte, allerdings ohne diese, wie er sie nannte, Rentner, ohne diese Geldbesitzer und, wie wir später sehen werden, Grundeigentümer. Das schließt aber theoretisch auch noch andere Menschen ein, die als unproduktiv angesehen werden. Und Gesell selber spricht auch an manchen Stellen eben nicht nur von Geldbesitzern, sondern ausdrücklich auch von Arbeitsscheuen und Bummelanten. In seiner Vision der Gesellschaft wären solche Menschen entweder gar nicht existent oder sie wären auf Almosen angewiesen. Ein Sozialstaat ist bei ihm nicht vorgesehen. Seine Utopie basiert auf drei Säulen, also sein Wirtschaftsmodell, nämlich Freihandel, Freiland und Freigeld. Freihandel ist relativ klar. Es meint den ungehinderten Austausch von Waren, Dienstleistungen über staatliche Grenzen hinweg, eben ohne Zölle, Subventionen, andere Einfuhrbeschränkungen. Das ist ein Aspekt, der von Globalisierungskritikern natürlich nicht geteilt wird. Das habe ich am Anfang schon gesagt, dass das für die eigentlich umgekehrt eine der negativen Entwicklungen ist. Die anderen beiden Begriffe, nämlich Freigeld und Freiland, will ich erklären. Zunächst mal eines, die Gesellianer verstehen es eigentlich so in ihrer Agitation ganz geschickt so am Alltagsverständnis anzuknüpfen. Also da wird dann beispielsweise so ein Bierdeckel verteilt. Und da steht drauf, dieses Bier hat 30% Zinsanteil. Also nicht nur 4% Alkohol, sondern auch 30% Zinsanteil. Da denkt man sich beim Trinken, wow, ganz schön die Menge, was ich da berappen muss. Und das zieht sich dann so durch ihre Publikationen durch. Der Helmut Kreuz behauptet, die Wohnungsmieten würden zu 30% aus Zinsen bestehen. Andere beklagen zum Beispiel eben diese Leute von der Initiative Natürliche Wirtschaftsordnung hier in der Broschüre, beklagen, dass das Volksvermögen sei ungleich verteilt, weil 30-50% des Einkommens als arbeitsfreies Einkommen an die Geldbesitzer fließen. Dass die Armut in der dritten Welt wächst, weil die Zinsen in die Industriestaaten zurückfließen. Dass die Umwelt zugrunde geht, weil die Zinsnehmer immer mehr Wachstum fordern. Oder auch die Humanwirtschaftspartei, das ist die Nachfolgeorganisation der Freisozialen Union, das ist die parteiförmige Organisation von Gesellanhängern, sagt, dass in allen Preisen, also vom Bier angefangen bis hin zur Wohnungsmiete, im Grunde genommen versteckt sich 30-50% Zinsen verstecken würden. Und wenn man den Zins abschaffen würde, das ist jetzt so der Trick, dann denkt sich jeder, super, dann wird das Bier 30% billiger und meine Miete wird um 30% runtergehen und die Armen in der dritten Welt sind nicht mehr arm und die Umwelt geht nicht mehr zugrunde. Wer hätte das alles nicht gerne? Der Witz an der Geschichte ist, dass die Gesellianer für ihre Horrorpropaganda über die Zinsbelastung eigentlich nie irgendwelche Quellen nennen. Also wenn ihr hier diese Broschüre anschaut oder andere Sachen, da werdet ihr vergeblich danach suchen, woher sie denn eigentlich diese Zahlen haben. Das ist ein Vorwurf, den es schon in den 80er Jahren, als ich habe vorhin erwähnt, bei den Grünen ja auch Geselianer gab, die versucht haben, die Wirtschaftspolitik der Grünen zu beeinflussen. Da gab es also auch Diskussionen. Und da hat damals einer, ein gewisser Jürgen Kaun, sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, nicht aus einer marxistischen Perspektive, sondern eher so vom Standpunkt der bürgerlichen Volkswirtschaft. Und er hat gesagt, die Geselianer würden da rumtricksen. Sie würden nämlich die Zinsbelastungen des Staates, sämtlicher Unternehmen und aller privaten Haushalte in der Bundesrepublik einfach zusammenzählen und dann in Relation zum Bruttosozialprodukt setzen. Und mit dieser Methode kommt man dann für die 80er Jahre drauf, dass ungefähr 10% des Bruttosozialprodukts Zinsen sind. Und er sagt, das ist ja nun eigentlich Quatsch. Denn die Geselianer behaupten, diese Summe, dieser Zinsbetrag, der würde komplett über Preise, Mieten, Steuern, im Preis des Bieres zum Beispiel, wieder auf die privaten Verbraucher abgewälzt. Das ist ja dann immer so dieser agitatorische Trick. Ja? Ihr zahlt alle wahnsinnig viel fürs Bier und für die Miete, weil ja so viel Zinsen drin stecken. Tatsächlich, sagt der Kaun, kann man das so gar nicht rechnen, weil die Verbraucher als private Haushalte ja auch Zinsforderungen haben. Also es ist nicht so, dass die Verbraucher, selbst wenn jetzt diese Annahme stimmen würde, diese Summen, diese Beträge, die die Geselianer immer nennen, müsste man eigentlich sehen, dass die Verbraucher, die da immer dazu addiert werden, ja selber auch Zinsforderungen haben. Das Problem und die Theorie, warum dieser Zinsbetrag so hoch sein soll, ist nach der geselianischen Theorie folgende: Geld kann angeblich gehortet werden, sagen sie, und damit kann arbeitsloses Einkommen erzielt werden. Die Besitzer von Geld hätten die Möglichkeit, Geld dem Wirtschaftskreislauf zu entziehen und damit die anderen Wirtschaftsteilnehmer zu erpressen. Und zwar zu erpressen dazu, dass sie eben höhere Zinsen zahlen. Dadurch, dass es dieses Horten und dieses Erpressen von höheren Zinsen, man könnte auch sagen Wucherzinsen, erst dadurch verwandelt sich die Marktwirtschaft in den Augen der Geselianer in einen bösen Kapitalismus. Kann man in jeder Broschüre hier nachlesen. Da heißt dann umgekehrt, wir sind für eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. Was ist denn da? Für eine Marktwirtschaft ohne kapitalistische Verzerrungen. Hier sind auch so Summen genannt, wie ich es gesagt habe. Hier heißt, in Deutschland verlieren zurzeit täglich etwa 980 Millionen Euro würden die arbeitenden Menschen täglich an die Geldbesitzer als Zinsen zahlen. In dieser Broschüre heißt es 1000 Millionen Euro. Also die Angaben sind ein bisschen schwankend, aber auf das kommt es ja nicht an. Es geht ja ums Prinzip. Also dadurch, dass Geldbesitzer Geld horten können, können sie alle anderen, die kein Geld besitzen, erpressen, höhere Zinsen zu zahlen. Das ist im Grunde genommen der Kern der ökonomischen Theorie von Silvio Gesell. Der Gegensatz verläuft also nicht zwischen Arbeitern und Kapital im Sinn von Marx, sondern zwischen den Schaffenden und den Raffenden, also den Geldbesitzern und den Arbeitern im Sinn von Gesell, wo ich ja schon gesagt habe, nach dieser Definition, die Könige zählen dazu, die Unternehmer zählen dazu. Wirtschaftskrisen erklärt Gesell folgendermaßen: Wenn die Zinsen sinken, dann würden die Geldbesitzer ihr Geld lieber horten und dadurch die Zirkulation stören und ein Ungleichgewicht hervorrufen in der Wirtschaft. Und das würde dann dazu führen, dass wieder weniger produziert und weniger verkauft wird. Und dadurch, dass sie diese Möglichkeit haben, findet eben die Erpressung statt. Möglich wird es, das Horten von Geld, weil Geld angeblich nicht verfault, wie Gesell und seine Anhänger immer wieder sagen. Werner Onken, das ist ein aktueller Geselianer, spricht von der strukturellen Macht des Geldes, sodass bereits die Möglichkeit, den Wirtschaftskreislauf zu unterbrechen, genüge, um, Zitat, den wirtschaftlichen Stoffwechsel des sozialen Organismus an die Bedingungen zu knüpfen, dass zuerst das Geld mit einem Zins bedient wird. Also während Marx den Zins als Teil des Mehrwerts definiert, den sich das Kapital im Produktionsprozess aneignet, der Zins als der Preis, den sozusagen der Industriekapitalist an den Eigentümer des Geldes entrichtet, ist der Zins bei Gesell das Resultat von Wucher, von moralisch verwerflichem Horten. Und das wird immer wieder illustriert in Vorträgen von Gesellianern an dem Bild, zum Beispiel der Hermann Benyes, der mit zu dir Vorträge macht über Silvio Gesell. Und da gibt es dann ein Dia, wo man zwei Tresore sieht. In dem einen Tresor liegt ein Sack Münzen und im anderen Tresor liegt ein Sack Obst. Dann macht man die Tresore zu. Nach 4 Wochen werden die Tresore aufgemacht. Und was ist das Ergebnis? Das Obst ist natürlich verfault und das Geld ist immer noch genauso formschön wie vorher. Also dieses Bild ist eigentlich der Kern der Vorstellung von Gesell. Weil der Besitzer des Obstes Angst hat, dass es verfault, hätte er ein Interesse ganz schnell, das stimmt ja auch, ja, ganz schnell seine Ware loszukriegen, ist ja richtig. Nur entgegengesetzt wird der Geldbesitzer und der kann angeblich halt mit seinem Geld dasitzen und warten, weil das Geld nicht verfault. Diese Annahme ist natürlich vollkommen absurd, weil Geld durchaus an Wert verlieren kann, durch Inflation, durch Wechselkursschwankungen oder durch andere politische Entwicklungen. Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür, 1923 die Inflation und 1948 die Währungsumstellung. In beiden Fällen war es so, dass die Besitzer von Geld, nur von Geld, nicht profitiert haben, sondern diejenigen, die die angeblich verderblichen Sachen besaßen, Produktionsmittel oder auch Rohstoffe. Also die Annahme, Geld kann nicht rosten und nicht verfaulen, sondern ist wertbeständig, ist die Grundlage der gesamten Theorie und die ist falsch. Beweist jede Inflation. Es ist auch falsch, dass Banken oder Geldbesitzer bei niedrigen Zinsen Geld horten würden und nicht mehr ausgeben würden. Also ich glaube, die meisten von euch können das an ihrem eigenen Verhalten nachvollziehen. Selbst wenn es auf dem Sparbuch nur 1% oder 0,5% Zinsen gibt, ist es immer noch besser, als wenn man es zu Hause unter der Bettdecke liegen hat. Dann entgehen wir ja auch die 0,5 oder 1%. Aber nach der gesellschen Theorie müsste jeder von euch dann bei unter 2,5% das Geld zu Hause aufheben. Man kann auch, wenn man so ein bisschen die Tagespresse verfolgt und die Diskussionen zum Beispiel über die Leitzinsen in den USA oder in Europa verfolgt, dann sieht man, dass diese Annahme von Gesell falsch ist. Die OECD, also die Organisation der wirtschaftlich wichtigsten Staaten, plädiert zum Beispiel für Europa für Zinssenkungen, um die Konjunktur anzukurbeln, mit der Überlegung, dass Geld dann sozusagen billiger ist und deswegen die Investition angereizt wird. Also auch das ist eigentlich entgegen der gesellschaftlichen Annahme, wo wir praktisch bei niedrigeren Zinsen niemand mehr Geld rausgeben würde. Im Gegensatz zur gesellschaftlichen Annahme bedeuten niedrige Zinsen für Investoren und Privatleute billiges Geld, um neue Fabriken oder zu bauen oder Häuser, um Maschinen, Rohstoffe oder Arbeitskräfte zu kaufen. Und es ist keineswegs so, dass irgendwas gehortet wird. Dagegen beharrt die INWO in einem Flugblatt mit dem Titel Knöllchen für Spekulanten, dass bei niedriger Inflationsrate und niedrigen Zinssätzen die Geldbesitzer kurzfristige Anlageformen favorisieren oder Bargeld zurückhalten und dadurch werde der Wirtschaftskreislauf gestört. Jetzt kommen wir zu dem Gegenmittel, was die Gesellianer anbieten. Und das heißt bei Gesell in den frühen Schriften rostendes Geld oder es heißt auch Schwundgeld oder es heißt eben Freigeld. Und es hat immer das gleiche Prinzip. Gemeint ist ein Geld, was in regelmäßigen Abständen an Wert verliert. Also innerhalb der Theorie ganz logisch, wenn Geld wertbeständig ist und dadurch zum Erpressen benutzt werden kann, muss man sozusagen diese Beständigkeit aufheben und das versuchen die Gesellianer durch das Schwundgeld oder Freigeld oder rostendes Geld, wie auch immer. Die INWO, ich nehme die jetzt als Beispiel, weil es aktuell ist, sagt, wir brauchen einen Schwund des Wertes von Geld, von Bargeld und von dem Geld, was auf Girokonten ist, also alles Bargeld, was die Leute haben und alles, was auf den Girokonten ist, soll regelmäßig abgewertet werden. Sie denken so an 5 bis 6%. Und diese Gebühr würde funktionieren wie Strafzettel für falsches Parken, sagen sie. Wer aus spekulativen Gründen Bargeld zurückhält, wird bestraft. Das entspricht ganz den Vorstellungen von Gesell, der auch von 5 bis 10% für Geld, Schwund ausgegangen ist. Und man muss dann immer dazu sagen, dass also andere Vermögenswerte oder auch langfristig angelegtes Geld natürlich nicht betroffen werden. Manche nehmen so, von den Gesellianern nehmen sogar die Girokonten noch aus und beziehen sich nur auf konkretes Bargeld. So schreibt zum Beispiel die Margaret Kennedy, das ist eigentlich eine Architektin. Immer noch werde Geld gehortet von Privatleuten unter der Matratze oder nach Einbrüchen und Diebstählen oder als Geldbestände in ausländischen Währungen und die möchte man mit diesem Schwundgeld eben treffen. Dazu muss man sagen, erstens mal, dass der Anteil von Bargeld und Geld, was auf Girokonten ist, am gesamten Vermögen natürlich poplig gering ist. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, dass so ein Schwundgeld oder auch Hortungssteuer natürlich insbesondere die Leute treffen würden, die wenig Geld haben und dieses wenige Geld eben dann auch als Bargeld oder auf dem Girokonto haben, um damit unmittelbar ihre Lebenshaltung zu finanzieren. Auch bei Experimenten mit Schwundgeld, die es gegeben hat, das Paradebeispiel ist der österreichische Ort Wörgl 1932, war es so, dass die Bürger und Bürgerinnen ihr Bargeld, also nur ihr Bargeld, gegen ein neues Schwundgeld umtauschen konnten. Die Situation war die, dass in diesem Ort in der Nähe von Innsbruck mit etwa 4000 Einwohnern und etwa 350 Arbeitslosen damals die Gemeinde beschlossen hat, so ein Schwundgeld auszugeben im Wert von 32.000 Schilling. Und dieses Schwundgeld kursierte also im Ort neben der offiziellen nationalen Währung. Dieses Schwundgeld verlor jeden Monat 1% seines Wertes. Und das heißt natürlich, dass jeder versucht hat, dieses Geld wie so eine heiße Kartoffel schnell weiterzureichen, um diesen Wertverlust zu vermeiden. Der Effekt war zum Beispiel, dass Leute dann in der Gemeinde angefragt haben, ob sie ihre Steuern schon im Voraus in Schwundgeld bezahlen können, weil das natürlich dann sich rechnet. Die Arbeiter und Angestellten der Kommune wurden mit diesem Schwundgeld ausbezahlt und hatten dann natürlich auch das Problem, das schnell loszukriegen. Außerdem wechselte die Gemeinde diese Arbeitsscheine aber jederzeit wieder in Schilling zurück, aber gegen den Aufschlag von 2%. Und das umgetauschte Geld hat der Bürgermeister ganz schlau bei der Bank angelegt und dafür 6% Zinsen kassiert. Also so sektiererisch die Gesellianer in ihrer Theorie sind, so pragmatisch können sie bei solchen Experimenten sein. Der Effekt war, dass die Gemeinde über diesen Schwund des Geldes, über diese Umtauschgebühr und über diese Zinseinnahmen natürlich auf einmal sozusagen neue Devisen in der Kasse hatten. Praktisch war dieses Schwundgeld sowas wie eine indirekte Steuer. Also sie hätten auch eine Steuer erheben können, aber das ist natürlich nicht so schick, wie da irgendwie groß mit großem Brimborium so ein Experiment zu machen. Der andere Effekt war, dass viele Gesellanhänger nach Wörgl gepilgert sind, sich solche Schwundgeldscheine gekauft haben und die nach Hause als Souvenirs mitgenommen haben. Also es gibt Berechnungen, die davon ausgehen, dass ungefähr ein Drittel der Scheine als Sammlerobjekte rausgezogen wurden. Also praktisch das genaue Gegenteil der Intention von Gesell, der irgendwie ja wollte, dass das ganze Geld ständig im Wirtschaftskreislauf ist. Nein, die Gesellianer nehmen es aus dem Wirtschaftskreislauf raus, nicht zum Horten, aber um es sich da zu Hause hinter Glas zu hängen. Und natürlich, der Effekt war, dass auch der Gegenwert in Schilling von diesem Schwundgeld natürlich auch im Gemeindesäckel drin blieb. Also auch das war nochmal ein Riesenprofit von ungefähr 10.000, 11.000 Schilling, den die Gemeinde hatte. Und sie haben das Geld dann so benutzt, durchaus sinnvoll, im Sinn von der nachfrageorientierten Politik, hat die Gemeinde dann die Straßen teeren lassen, Straßenbeleuchtung anlegen lassen, Kanalisation gemacht, Skisprungschanze gebaut, um Touristen anzulocken. Also sie haben so ein bisschen so im Kleinformat wie Keynes mit dem Geld, was sie da eingenommen haben, tatsächlich das auch geschafft, dann ihre lokale Ökonomie so ein bisschen anzustoßen. Ja. Aber man sieht da auch ganz gut die Schwächen und die Tricksereien der Theorie von Gesell. Wenn man sich solche Flugblätter durchliest, dann hat man den Eindruck, wenn wir uns vom Zins entfernen würden, wenn wir so ein Schwundgeld einführen würden, dann wird so ja, fast das Schlaraffenland oder das Paradies ausbrechen. Ein wichtiger Aspekt, den die Gesellianer da auch immer behaupten, ist, dass wir dann in so einer Art ökologischen Paradies ohne Wachstumszwang leben würden, wie die Margaret Kennedy das sagt. Aber diese Behauptung ist falsch und vermutlich taktisch motiviert, weil die Gesellianer sich seit den 70er Jahren als Ökofreaks präsentieren, um in der Umweltbewegung mitzumischen. Investiert wird, wenn Profite winken. Niedrige Zinsen können sogar einen Wachstumsschub bewirken. Und einer von den Gesellanhängern, der Gerhard Senft aus Österreich, sagt auch, der Zins ist eine Wachstumsbremse. Wenn er beseitigt wird, wird das Wirtschaftswachstum zunehmen. Also ganz im Gegensatz zu dem, was andere sagen, wie die Margaret Kennedy sagt, es wird dann gar kein Wirtschaftswachstum mehr geben. Auch Gesell selber hat so gesagt in seiner Sprache, alles in der Natur des Menschen drängt auf eine unaufhaltsame Vermehrung der Realkapitalien hin, auch wenn der Zins völlig wegfällt. Also diese Geschichte mit dem, dass es besonders ökologisch wäre, kann man getrost als so eine taktische Maßnahme irgendwie abtun. Im System und in der Denkvorstellung von Gesell ist was ganz was anderes intendiert, nämlich dadurch, dass das Geld ständig und von jedem ganz schnell wie eine heiße Kartoffel weitergereicht wird, soll eigentlich alles der ganze Wirtschaftskreislauf angeregt werden. Und es würde im Endeffekt schon bedeuten, dass man, wenn es überhaupt funktioniert, in seiner eigenen Logik wohlgemerkt, würde es dazu führen, dass man tatsächlich ein Wirtschaftswachstum hätte. Der zweite Punkt, zweite Säule, die ich erklären möchte, ist das Freiland. also Freigeld, Freihandel und Freiland. Ausgangspunkt dieser Freilandidee bei Gesell ist, dass der Boden begrenzt ist und deshalb wie Geld dazu genutzt werden kann, arbeitsloses Einkommen zu erzielen. Der Geldbesitzer, sagt Gesell, erpresst einen Zins und der Grundeigentümer eine Bodenrente. Deswegen wollte er das Privateigentum an Boden abschaffen und es so machen, dass es praktisch so eine, entweder ein staatliches Eigentum an Grund und Boden gibt oder kommunales Eigentum und dass die Leute, die da Interesse haben, dieses Land zu bebauen oder in irgendeiner Form zu nutzen, das dann pachten können. Verpachtet wird an den Meistbietenden jeweils und der Arbeitsertrag aus diesem gepachteten Freiland, sagt Gesell, fungiert als Höchst- und Mindestmaß des allgemeinen Arbeitslohnes. Also die Idee war folgende: Gesell hat ja Klassenkampf und Streik und solche Dinge komplett abgelehnt und gesagt, wenn es dieses Freiland gibt und der Lohn der Arbeiterindustrie sinkt unter den Ertrag, den die Pachtbauern erzielen, dann brauchen die Arbeiter ja nur selber Pachtbauern werden. Dann stehen die Unternehmer vor dem Problem, sie haben keine Arbeiter mehr. Also würden sie dann mehr Lohn zahlen. Das war so die Annahme von Gesell. Und umgekehrt gucken die Unternehmer natürlich immer, was erwirtschaften die Pachtbauern und zahlen ihren Arbeitern auch nicht mehr. Also das ist der Sinn dieses Satzes von Gesell. Der Arbeitsertrag aus dem Freiland fungiert als Höchst- und Mindestmaß des allgemeinen Arbeitslohnes. Seine Vorstellung war, dass es überall auf diesem Planeten freies, herrenloses Land gibt, in Amerika, in Afrika, in Asien, in das dann die weißen, männlichen, europäischen Proletarier ja auswandern können, wenn sie zu wenig verdienen. Das war natürlich damals kolonialistische Zweckpropaganda. Nirgendwo war das Land herrenlos und in Argentinien dürfte Gesell vielleicht selber noch mitgekriegt haben, wie das Militär die Indianergruppen aus der Pampa, die eben nicht so herrenlos war, vertrieben hat, bevor sie dann von weißen Viehzüchtern und Siedlern in Besitz genommen wurde. Also implizit auch so ein kolonialistisches Siedlerprogramm bei Gesell und auch nochmal so eine sozialrassistische Komponente, als er sagt, wenn dieses Freiland eingeführt wird und sich einzelne Staaten da nicht mitmachen würden, dann würden diese Staaten Monopolgewinne ermöglichen und würden, Zitat, die Arbeitsscheuen der ganzen Welt ins Land ziehen. Alle Bummler, Sonnenbrüder und Zigeuner würden dorthin ziehen, wo man die Bodenschätze an das Ausland mit Renten belastet abgibt. Jetzt mal abgesehen von dieser sozialrassistischen Komponente, die Arbeitsscheuen und Bummelanten, ist es auch irgendwo vollkommen unlogisch, weil die Arbeitsscheuen und Bummelanten, dadurch, dass sie in ein Land ziehen würden, in dem es noch Privateigentum an Boden gibt, deswegen ja noch nicht selber zu Grundbesitzern werden. Also wie da der Zusammenhang eigentlich sein soll, ist vollkommen unklar. Zur Frage, inwieweit dieser Ansatz antisemitisch ist, muss man meiner Meinung nach zwei Aspekte so ein bisschen auseinanderhalten, vielleicht auch drei. Der erste Aspekt ist, ob Gesell selber persönlich subjektiv Antisemit war und zweitens, inwieweit seine Lehre antisemitisch ist und drittens, aber das streife ich jetzt oder habe ich vielleicht bei seinen biografischen Sachen schon angesprochen, inwieweit Gesell und seine Anhänger von heute oder auch damals mit Antisemiten und Nazis kooperieren. Aufgrund einiger Äußerungen von Gesell kann man zu seinen Gunsten unterstellen, dass er subjektiv Antisemitismus ablehnte. Allerdings pflegte er allerlei Vorurteile. Und es gibt einen Text von ihm, wo beides so nebeneinander steht. Da sagt er, die Judenhetzerei ist eine kolossale Ungerechtigkeit und eine Folge einer ungerechten Einrichtung, eine Folge des heutigen Münzwesens. Die Münzreform, also gemeint ist sein Vorschlag mit dem rostenden Geld, macht es unmöglich, dass jemand erntet, ohne zu säen. Und die Juden werden durch dieselbe gezwungen werden, die Verwertung ihrer großen geistigen Fähigkeiten nicht mehr im unfruchtbaren Schacher zu suchen, sondern in der ehrlichen Industrie. Also einerseits spricht sich Gesell gegen die Judenhetzerei aus, gegen den Antisemitismus. Andererseits pflegt er selber das Stereotyp des raffenden, schachernden und eigentlich nicht produktiv arbeitenden Juden. Der zweite Aspekt ist seine Lehre. Ich bin der Meinung, dass diese Zinsknechtschaftsvorstellung, diese Vorstellung von Horten, Erpressen und Wuchern, wie alle anderen ökonomischen Ansätze, die sich auf die Zirkulationssphäre beschränken, strukturell antisemitisch ist. Ich stütze mich da auf die Definitionen von Detlef Clausen und von Postdorn, die sich mit diesem Phänomen intensiver auseinandergesetzt haben. Der Clausen sagt, Antisemitismus ist eine Alltagsreligion, ist eine falsche Erklärung für das, was man täglich erlebt. Und kennzeichnend für unsere Gesellschaft ist, dass die sozialen Beziehungen über den Markt vermittelt sind, dass die Herrschaftsverhältnisse im Unterschied zum Feudalismus anonym sind, schwieriger zu begreifen sind. Im Feudalismus fällt es ja wunderbar zusammen. Ja? Du lieferst an den Feudalherrn deine Naturalien oder Geld oder was auch immer ab. Du musst für ihn Arbeit leisten. Er ist zugleich auch der Richter und Henker. Also er hat auch die Jurisdiktion und er ist auch die politische Macht und die militärische Macht. Also alles fällt zusammen. Und im Kapitalismus ist es schwieriger und es existiert diese Fiktion der Freien und Gleichen, die sich auf dem Markt begegnen und miteinander Verträge abschließen. Als dann eben Kapitalist und Arbeiter, der nur seine Arbeitskraft zu verkaufen hat. Diese unpersönlichen Herrschaftsverhältnisse, so sagt Clausen, werden im Alltagsverständnis aber personalisiert, in der linken Agitation dann als der böse Bankier oder früher als der Kapitalist mit Zylinder und Zigarre oder, das ist glaube ich heute recht populär, auf Transparenten diese weltumschlingende Krake. Und als zweiter Schritt, so sagt Clausen, werden dann oft Juden verantwortlich gemacht. Er nennt es die Verzerrung einer verzerrten Wahrnehmung. Der Postdorn argumentiert so ähnlich und sagt, der Antisemitismus oder der moderne Antisemitismus sei eine Denkform, in der die rasche Entwicklung des industriellen Kapitalismus durch den Juden personifiziert und mit ihm identifiziert wird. Es handelt sich dabei nicht um die bloße Wahrnehmung der Juden als Träger von Geld, wie im traditionellen Antisemitismus. Vielmehr werden sie für ökonomische Krisen verantwortlich gemacht und mit gesellschaftlichen Umstrukturierungen und Umbrüchen identifiziert, die mit der Industrialisierung einhergeht. Die abstrakte Herrschaft des Kapitals, also so wie bei Clausen auch schon, sagt Postdorn, verstrickte die Menschen in das Netz dynamischer Kräfte, die, weil sie nicht durchschaut zu werden vermochten, in Gestalt des internationalen Judentums wahrgenommen werden. Postdorn bezieht sich auf den Fetischbegriff von Marx, wo es darum geht, bestimmte Denkweisen, die in den Erscheinungsformen der gesellschaftlichen Verhältnisse befangen bleiben, aufzugreifen. Und da erscheint dann bei einer Ware einerseits ihr Gebrauchswert, ihre stoffliche Natur, was man damit anfangen kann mit einer Ware, als das Positive, das Natürliche, und auf der anderen Seite der Preis, der Tauschwert der Ware, als das Abstrakte, als das Künstliche und als das Negative. Und daran machen sich dann bestimmte Theorien fest, wie eben auch die von Silvio Gesell, die in solchen falschen Gegensätzen verharren, die also sich darauf beschränken, nur das Geld oder den Zins als Wurzel allen Übels zu begreifen. Das wäre jetzt bei Gesell dann eben der Zins. Daraus entstehen dann Gegensätze, falsche Gegensätze, wie der zwischen dem Industriellen und dem Finanzkapital oder wie die Nazis das ausgedrückt haben, das schaffende versus das raffende Kapital. Die abstrakte Seite wird dann insofern personalisiert, dass sie in Gestalt von Juden wahrgenommen wird. Was wiederum mit der Tradition gerade in Europa zu tun hat und deswegen naheliegend ist, weil ja bereits im Mittelalter Juden als Repräsentanten des Geldes galten, als Wucherer und Blutsauger diffamiert und für Not und Elend verantwortlich gemacht wurden, anstelle des Feudalherrn oder der Kirche. Ein gutes Beispiel für diese Theorie von Postdorn ist eigentlich die Entstehung des modernen Antisemitismus in Deutschland in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, die ja auf den sogenannten Gründerkrach 1873 folgte, als eine ganze Reihe von Banken und Firmen, die im Zuge der Reichsgründung entstanden sind, dann wieder zusammengebrochen sind. Die Krise, also die Wirtschaftskrise in Deutschland, begann mit Konkursen und Insolvenzen von Banken, dann wurde der Immobiliensektor erfasst, die Bauwirtschaft und am Ende die Industrie, und die Publizisten, die sich damals damit beschäftigt haben, machten dann oft die Juden verantwortlich, die angeblich ja Kapital und Presse kontrollierten. Sehr bekannt ist ja dieser Spruch, die Juden sind unser Unglück, den der Professor Treitschke 1879 geprägt hat. Ein gutes Beispiel für Postdorns These ist auch der französische Anarchist Proudhon, den ich deswegen erwähne, weil der Silvio Gesell sich immer wieder auf ihn bezieht und ihn als seinen Vorläufer nennt. Von Proudhon ist ja sehr bekannt, diese Parole ist vielleicht das Einzige, was ihn wirklich überlebt: Eigentum ist Diebstahl. klingt ja erstmal ganz revolutionär. Hat er 1840 so geschrieben und ein paar Jahre später schon ein bisschen relativiert und gesagt, man sollte das alte Eigentum umwandeln in Eigentum für alle. Im Zuge der 48er Revolution hat er dann Eigentum positiv definiert, ist also vollkommen von seiner ursprünglichen Parole abgegangen und hat gesagt, Eigentum sei das Recht, über sein Einkommen, den Ertrag seiner Arbeit und seines Fleißes frei zu verfügen. Also Eigentum positiv ist jetzt in diesem Fall bei Proudhon auch wieder das Eigentum, das sich sozusagen die kleinen Handwerker und Bauern und so weiter selber erwirtschaften. Ganz wie Gesell erklärte Proudhon nun das Geld, das angeblich nur der Spekulation dient, zum Übel und zur Ursache von Zirkulationsstörungen. Er propagierte deshalb die Abschaffung von Zins und auch Bargeld, da ist er ein bisschen weiter gegangen als der Gesell, und wollte eine Tauschbörse, eine Tauschbank installieren, in der die Produzenten ihre Produkte nach dem Arbeitswert, heute würde man wahrscheinlich sagen fairer Handel oder fairer Tausch, austauschen konnten und zinslose Kredite bekommen sollten. In der Praxis ist die Tauschbank dann recht schnell gescheitert. Proudhon lehnte die Demokratie und die Emanzipation von Frauen ab und erklärte das Finanzkapital und die Juden zum Feind. Die Juden galten ihm als Symbol für die Macht des Geldes. Proudhon schrieb, sie würden Geld als Waffe benutzen und sie seien unfähig zu ehrlicher Arbeit. Also auch immer diese Vorstellung, die ehrliche Arbeit und die unehrliche Wucherei und das unehrliche Raffen. Man müsse begreifen, schreibt Proudhon, dass der Jude, Zitat, vom Temperament her ein Antiproduzent ist. Kein Bauer, nicht einmal ein richtiger Kaufmann. Er forderte deshalb, alle französischen Synagogen zu schließen und die Juden nach Asien zu deportieren oder auszurotten. Gesell konstruiert wie Proudhon diesen Gegensatz vom guten produzierenden und bösen zinsheckenden Wucherkapital. Jetzt mal abgesehen von der antisemitischen Komponente, ich habe ja am Anfang erwähnt, auch bei der Globalisierungskritik gibt es so diese Aufteilung der Finanzsektor, abgekoppelt von der Realwirtschaft. Also in Wirklichkeit kann man das einfach nicht so aufteilen, weil diese sogenannten Geldbesitzer oder die Banken in der Regel auch Miteigentümern an Unternehmen sind. Also Finanz- und Industriekapital sind untrennbar miteinander verflochten. Historisch, und ich habe jetzt dafür ein paar Beispiele genannt, führte diese Vorstellung vom schaffenden und raffenden Kapital eigentlich immer dazu, dass man am Ende anfing, diese angeblichen Raffer mit den Juden zu identifizieren. Heute sprechen Rechte, Islamisten und Pseudolinke gern von der Herrschaft der Wall Street oder von der Herrschaft der amerikanischen Ostküste, was dann nichts anderes ist wie Chiffren für den Begriff Juden. Der zweite Punkt, der da kritikwürdig ist, ist so diese Menschenzuchtvorstellung. Gesells Vorstellung war, dass man mit Hilfe von Freiland und frei Geld und frei Handel eine sogenannte natürliche Wirtschaftsordnung etablieren würde. Dies sei eine Ordnung, sagt er, in der die Menschen den Wettstreit mit der ihnen von der Natur verliehenen Ausrüstung auf vollkommener Ebene auszufechten haben, wo dem Tüchtigsten die Führung zufällt, wo jedes Vorrecht aufgehoben ist und der Einzelne dem Eigennutz folgend geradeaus auf sein Ziel lossteuert, ohne sich durch Rücksichten ankränkeln zu lassen. Die natürliche Wirtschaftsordnung, immer noch Zitat, könnte man deshalb auch als Manchestertum bezeichnen. Er wollte da nur das korrigieren, was er als Fehler ansieht, nämlich Geld, das wertbeständig ist, und Grundeigentum. Und dann, die natürliche Wirtschaftsordnung bedeutet für ihn Folgendes, Zitat, die Auslese durch den freien, von keinerlei Vorrecht mehr gefälschten Wettstreit wird in der natürlichen Wirtschaftsordnung vollständig von der persönlichen Arbeitsleistung geleitet. Die Arbeit ist die einzige Waffe des gesitteten Menschen in seinem Kampfe ums Dasein. Es steht außerhalb jedes Zweifels, dass der freie Wettbewerb den Tüchtigen begünstigt und seine stärkere Fortpflanzung zur Folge hat. Also die sehr darwinistische oder sozialdarwinistische Vorstellung ist die, man etabliert einen Wirtschaftssektor, in dem es keine Privilegien mehr gibt, aber einen unbeschränkten Konkurrenzkampf. Diejenigen, die sich in diesem Konkurrenzkampf durchsetzen, werden sozusagen ihre Gene, die ja durch ihren wirtschaftlichen Erfolg als die besseren ausgezeichnet sind, so ein bisschen wie so eine Prädestinationslehre, nur jetzt sehr vulgär materialistisch, würden deswegen dann ihr Erbgut sozusagen verstärkt weitergeben. Und die, die wirtschaftlich nicht so erfolgreich sind, werden weniger Kinder haben. Das ist die Idee, die er da formuliert. Und das nennt er Rassenpolitik. Eine solche Rassenpolitik dürfe nicht von Staaten gemacht werden, sagt er, sondern sei ureigene Angelegenheit jedes einzelnen Menschen. Denn die Gesetze wollen den Wettstreit, sagt Gesell. Nur auf dem Weg des Wettbewerbs der sich überwiegend auf wirtschaftlichem Gebiete abspielt, kann es zur förderlichen Entwicklung zur Hochzucht kommen. Jetzt sind wir bei der Vorstellung der Menschenzucht. Wer daher die Zuchtgesetze der Natur in ihrer vollen, wundertätigen Wirksamkeit erhalten will, muss die Wirtschaftsordnung darauf anlegen, dass sich der Wettbewerb so abspielt, wie die Natur es will, unter gänzlicher Ausschaltung von Vorrechten. Der Erfolg des Wettstreites muss ausschließlich von angeborenen Eigenschaften bedingt sein, denn nur so wird die Ursache des Erfolges auf die Nachkommen vererbt. Dann darf man hoffen, dass mit der Zeit die Menschheit von all dem Minderwertigen erlöst werden wird, mit dem die seit Jahrtausenden von Geld und Vorrecht geleitete Fehlzucht sie belastet hat. Also hier in diesem langen Zitat, das ich euch vorgetragen habe, nochmal komprimiert die Vorstellung, es gibt also eine biologisch-genetische Ausstattung von Menschen, die eigentlich schon darüber entscheidet, wie sie in der Wirtschaft bestehen, und um zu sehen, wer sozusagen die wertvollsten, um sozusagen auszuselektieren, wer die wertvollsten Gene hat, muss es also diesen wirtschaftlichen Wettkampf geben, den er da propagiert, und am Ende werden sich diejenigen, die erfolgreich sind, werden zur Hochzucht der Menschheit beitragen, während die anderen, die er als minderwertig definiert, dadurch, dass sie sich nicht so stark fortpflanzen können, allmählich verschwinden. Also das ist sozusagen die rassenhygienische, eugenische, gesellschaftliche Vision, die hinter Gesells ganzen Gerede über Zins und Freiland und Freigeld steckt. Dieses Freiland dient ausdrücklich dieser Menschenzucht, denn die Pachtbauern zahlen die Pacht zunächst an den Staat und der Staat verteilt die Pachtsummen an die Mütter nach der Zahl der Kinder, sagt der Gesell. Das nennt er Mutterrente. Und diese Rückkehr der Frau zur Landwirtschaft ist für Gesell die glücklichste Lösung der Frauenfrage. Die Grundrente gewährt den Frauen das freie Wahlrecht. Und zwar nicht das inhaltslose politische Wahlrecht, sagt Gesell, sondern das große Zuchtwahlrecht, dieses wichtigste Sieb der Natur. In seinem Roman Der abgebaute Staat beschreibt Gesell dann, wie dieses Zuchtwahlrecht funktionieren soll, praktisch. Nämlich, er stellt sich das so vor, es gibt wie so eine Art Kommunen, in denen Frauen leben und ihre Kinder aufziehen. Und wenn die Kinder so ein bestimmtes Alter haben, dann ziehen diese Frauen wieder los, reisen in der Welt rum und suchen sich den nächsten wirtschaftlich erfolgreichen Mann, um mit dem wieder ein tolles Kind zu zeugen. Dann ziehen sie sich wieder in so eine Kommune zurück und übernehmen die Erziehung. Und die Frauen lassen sich da immer viel Zeit bei der Männerwahl, bis sie also jemanden gefunden haben, der wirklich, also Schönheit ist jetzt nicht so wichtig in dem Fall, aber was für ihn wichtig ist, für Gesell, ist der wirtschaftliche Erfolg, weil der ja der Ausdruck für die genetische Höherwertigkeit ist. Das ist so das, was er in diesem Roman beschreibt. Diese Vorstellungen, diese Menschenzuchtvorstellungen werden bis heute von Gesellianern vertreten, bei manchen eher so ein bisschen verbrämt. Zum Beispiel die Margaret Kennedy, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe, die sagt, Gesells Konzept sei ein Lastenausgleich für Kindererziehung. Die Regina Schwarz, die ich deswegen erwähne, weil sie mit der Ökofeministin Maria Mies zusammen das Kölner Netzwerk gegen Konzernherrschaft begründet hat, eine weitere Mitgliedsorganisation von ATTAC, und auch die Frau Schwarz ist auch Mitbegründerin des Kölner Sozialforums, die behauptet, Gesell habe ein Entgelt für Erziehungsleistungen vorgeschlagen, um die Frauen aus der ökonomischen Abhängigkeit der Männer zu befreien. Dessen Lösung der Frauenfrage findet sie ganz toll. Dass das Ganze aber mit NS-Lebensborn und Mutterkreuz kompatibel ist, verschleiert die Frau Schwarz. Und man fragt sich ein bisschen, was an jemand wie Maria Mies eigentlich feministisch ist, wenn sie mit solchen Leuten zusammenarbeitet, oder ob sie das vielleicht noch nicht so ganz wahrgenommen hat. Ein anderer Gesellianer, der Werner Onken, der schreibt auch über Gesells Bodenreformpläne und schreibt, dadurch würde endlich die freie Liebe verwirklicht, weil die Mütter nach der Zahl ihrer Kinder bezahlt werden. Zitat, die vom Kapitalismus körperlich, seelisch und geistig krank gemachte Menschheit wird in einer freien, natürlichen Wirtschaftsordnung allmählich wieder gesund werden und zu einer neuen Kulturblüte aufsteigen können. Also hier sind so diese Begriffe, wo man schon riecht, um was es geht, wie Hochzucht, minderwertig und so weiter, sind ausgelassen, aber dann heißt es halt, ja, die Menschheit ist geistig krank gemacht und sie wird wieder gesund werden und zu neuer Kulturblüte aufsteigen. Also hier auch Chiffren anstelle dessen, was ursprünglich da eigentlich stehen sollte. Der Professor Heinrichs aus Berlin, auch ein Gesellianer, der immer wieder bei ATTAC-Veranstaltungen auftaucht, meint, man sollte halt das Wort Zuchtwahl heute nicht mehr verwenden, weil es nach dem Missbrauch durch die Nazis so ein bisschen anstößig sei. Im Übrigen aber würde der Eigennutz als Motor der Wirtschaft nach Professor Heinrichs die höheren arterhaltenden Triebe stärken. Ganz offen vertritt die Menschenzuchtperspektive der Anarchist Klaus Schmidt aus Berlin, der irgendwie sagt, dieser Gedanke einer für die Gesunderhaltung des Erbguts und die Evolution der menschlichen Art vorteilhaften und von den Individuen selbstbestimmten Eugenik sei eine diskutable Alternative zu den auf uns zukommenden von Staat und Kapital fremdbestimmten Genmanipulationen. Das Ganze sei auch keine Spur rassistisch, weil ausdrücklich staatsfrei und naturverbunden. Aber leider in linken Kreisen heute äußerst verpönt, was ja darauf zurückführt, dass in der Linken heute eine lust- und lebensfeindliche Ideologie vorherrscht. Man solle zur Kenntnis nehmen, Zitat, dass durch den Schutzraum der Kultur der Ausleseprozess ausgeschaltet ist. Die weiterwirkenden Mutationen führen jedoch zu überwiegend negativen Veränderungen der menschlichen Natur, zu Domestikationserscheinungen, also zur Verhaustierung des Menschen. Und dieser Begriff der Domestikation, der Verhaustierung des Menschen, den hat der Schmidt von Konrad Lorenz übernommen, der das in den 40er Jahren formuliert hat, die Domestikation des Menschen. Und Lorenz hat damals als Nazi-Biologe die Politik seines Führers gepriesen, weil sie diese Verhaustierung des Menschen durch ihre eugenische Politik sozusagen wieder beenden würde. Und nicht umsonst, der Schmidt bezieht sich in seinem Buch immer wieder auf Konrad Lorenz und dessen Vorstellungen und bedankt sich auch bei ihm. Diese Tauschringe sind für mich die Plattform für die Gesellvorstellungen. Die Tauschringe sind organisierte Gruppen von Menschen, die jetzt nicht einfach sich treffen und irgendwie Dinge tauschen. Also es funktioniert nicht so, dass der eine sagt, ich mähe dir mal den Rasen, du schneidest mir die Haare oder passt auf meine Kinder auf, sondern es funktioniert so, dass man also erstmal Mitglied werden muss, wie in dem Verein, und dass man dort auch einen Beitrag zahlen muss, oft in harten Devisen, oder und dass, wenn man dann so einen Tauschakt macht, also man nicht direkt irgendwas austauscht oder irgendwelche Dienstleistungen austauscht, sondern dass praktisch dann Beträge einer fiktiven Währung auf Konten gebucht werden. Also der Tauschring als Vereinigung führt für jedes Mitglied ein Konto. Wenn zwei Mitglieder und nur zwei Mitglieder können miteinander tauschen, also so ein Tauschakt vollziehen, dann wird ein bestimmter Betrag als Haben für den Verkäufer und als Soll für den Käufer verbucht. Maßeinheit für diesen Preis ist in der Regel die Zeit, und oft ist es auch so, dass einfach Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Wenn zum Beispiel in einem Tauschring unheimlich viel so Reiki-Kurse und astrologischer Kram angeboten wird und nur wenige Handwerker dabei sind, die zum Beispiel ein Klo richten können, dann führt es dann dazu, dass der Preis für den Klempner natürlich viel höher ist als für den Reiki-Kurs oder das Handauflegen. Also soweit handelt es sich erstmal um ganz normale Tauschakte, vermittelt durch Geld. Es gibt aber, wie gesagt, ein paar Besonderheiten. Die eine habe ich schon erwähnt, es ist kein offener Markt, weil die Teilnehmer eben vorher diesem Tauschring beitreten müssen. Der zweite Punkt ist, und das wird nicht von allen Tauschringen so gemacht, aber von einigen, nämlich, dass die Tauschringe für die Guthaben auf den Konten Zinsen verlangen. Also das ist jetzt praktisch die Umsetzung der gesellschen Vorstellung vom Schwundgeld bei den Tauschringen. Also wenn jemand oft etwas verkauft, ja, und deswegen auf seinem Tauschringkonto ein Guthaben ansammelt, dann wird es in regelmäßigen Abständen entwertet, weil er soll es ja auch wieder ausgeben. Das ist dieses gesellschaftliche Prinzip des Schwundgeldes. Wird, wie gesagt, nicht in allen Tauschringen gemacht, aber in manchen. Denn Geld, heißt es dann zur Begründung, soll ja nicht gespart werden, sondern muss schnell ausgegeben werden. Die Tauschringe sprechen nicht von Schwundgeld, sondern nennen das Umlaufsicherung, aber das Prinzip ist ungefähr das Gleiche. In Deutschland gibt es so ungefähr 250 Tauschringe mit ungefähr 20.000 Mitgliedern. Schwankt so ein bisschen, das ist auch schwierig, das zu berechnen. Diese Tauschringe gibt es in Deutschland so seit Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und es gibt teilweise auch Kooperationen mit dem Staat, der dann irgendwelche Bundestreffen der Tauschringe sponsert. Oder in der Stadt Witten in Nordrhein-Westfalen hat die Stadt mit dem Tauschring, dem örtlichen, ein Abkommen gemacht, und zwar sah das folgendermaßen aus: Die Tauschring-Mitglieder haben sich in städtischen Räumen getroffen und haben dafür als Miete in ihrer fiktiven Währung was an die Stadt gezahlt. Umgekehrt haben die Mitglieder des Tauschrings dieses Bürgerzentrum renoviert und wurden dafür wieder in dieser Tauschgeldwährung, die Stadt durch die Miete angesammelt hat, bezahlt. Das ist jetzt so ein kleines örtliches Beispiel, aber vom Prinzip her finde ich es ziemlich bedenklich. Nämlich zum einen heißt es, dass Bürger jetzt als Tauschringmitglieder für die Nutzung von städtischer Infrastruktur bezahlen müssen und umgekehrt die Stadt eigentlich einen Niedriglohnsektor für die Renovierung etabliert hat. Okay, in ganz Miniaturmaßstab, aber vom Prinzip her ist es nichts anderes. Die Stadt hätte ja sonst diese Renovierung ausschreiben müssen und hätte da deutlich mehr in harten Devisen bezahlen müssen. Während für diese Tauschring-Sachen nicht nur, dass der Preis niedriger ist, da muss man auch keine Steuern abführen und auch keine Sozialabgaben. Das ist auch so dieser implizit immer asoziale, wie ich finde, Charakter dieser Tauschringe. Wer nicht arbeiten kann, wer nicht in irgendeiner Form Arbeitsleistung einbringen kann oder Produkte einbringen kann, kann eigentlich auch nicht mitmachen. In Deutschland sind diese Tauschringe größtenteils Spielerei. In der Gegend, wo ich herkomme, also im Umland von München, wo wir eine relativ geringe Arbeitslosigkeit haben, sind es in erster Linie Leute so aus der umweltbewegten und esoterischen Szene und globalisierungskritischen Szene, die da mitmischen. Im Osten gibt es wohl auch einige größere Tauschringe. Es gibt auch einen Tauschring in der Nähe von Magdeburg, der dann so richtige Märkte auch abhält. Also wo nicht nur einzelne Leute untereinander was ausmachen, sondern wo man wirklich dann sich fest auf einem bestimmten Markt, am Marktplatz dann trifft und Sachen austauscht. Und insofern denke ich, haben diese Tauschringe auch in Deutschland bei der fortschreitenden Verarmung, die ganz sicher kommen wird, durchaus Expansionschancen. Und es zeigt das Beispiel Argentinien, wo 1995 der erste Tauschring von Gesellanhängern eröffnet wurde und diese Tauschringe dann eine unglaubliche Aufwärtsentwicklung genommen haben. Im Jahr 2000 gab es 450 Tauschringe mit über 370.000 Mitgliedern und im Jahr 2001 1.800 Tauschringe. Bis März 2002 sind etwa 5.000 Tauschringe in Argentinien entstanden. Und man geht davon aus, durch Schätzungen und Umfragen, dass im Sommer 2002 ungefähr 10 von 36 Millionen Einwohnern Argentiniens in irgendeiner Form an diesen Tauschringen beteiligt waren. Das ist schon sehr beachtlich. Also fast ein Drittel der Bevölkerung war teilweise oder ganz in diese Tauschringökonomie einbezogen. Zur gleichen Zeit war nach offiziellen Angaben die Hälfte der Argentinier erwerbslos und ein großer Teil unter der offiziellen Armutsgrenze. Diese Tauschringe in Argentinien werden auch von Teilen der Linken in Deutschland als eine ganz tolle Sache begriffen, so als neue Form von lokaler Ökonomie und von Selbstverwaltung. Interessant sind die Einschätzungen, die die Journalistin Gabi Weber zitiert, die mit Sympathie im Sommer 2002, also auf dem Höhepunkt der Entwicklung, über die Tauschringe berichtet hat im Deutschlandradio und in kleineren Zeitungen. Und sie zitiert einen Kaufmann, der sagt über die Tauschringe Folgendes: Wenn sich die Menschen nicht mehr über die Tauschclubs ernähren könnten, würden sie alle auf die Barrikaden steigen. Deshalb sehen es die argentinische Regierung und die internationalen Finanzorganisationen mit Wohlwollen, dass sich die Armen selbst über die Runden bringen und nicht länger dem Staatshaushalt zur Last fallen. Es sei mit den Tauschringen eine informelle Wirtschaft entstanden, mit privaten Tickets, wo keine Steuern erhoben werden und wo vom Staat nichts erwartet wird. Keine Krankenkassen, keine Renten und keine Förderung von sozial Benachteiligten. So kann sich der Staat aus der Sozialarbeit herausziehen, so können Finanzmittel und Beamte eingespart werden. Also die Tauschringe sozusagen als etwas, wohin man die Leute abschieben kann oder wo sie sich selber praktisch marginalisieren und der Staat sich noch weiter aus der Verantwortung rausnimmt. Der massenhafte Zulauf zu den Tauschringen, und die haben es jetzt nicht so gemacht, dass sie sozusagen Konten geführt haben über jeden, das wäre auch unmöglich gewesen bei der Vielzahl, sondern die argentinischen Tauschringe haben eine eigene Währung rausgegeben, Kreditos genannt. Und haben dann nach einer gewissen Zeit auch Kreditos eingeführt, die regelmäßig an Wert verloren haben, also dieses Schwundgeldprinzip eingeführt von Silvio Gesell. Und eigentlich nach der Theorie hätte das dazu führen müssen, dass die Produktion angeregt wird, ja? Weil die Annahme von Gesell ist ja, wenn mehr Geld im Umlauf ist, dann wird der Wirtschaftskreislauf nicht gestört und alle versuchen ja ihr Geld immer schnell wieder loszubekommen und deswegen würde die Produktion angeregt. Aber das war nicht der Fall. Und zwar ganz einfach deswegen, weil arme Leute nur deswegen, weil sie Geld haben, das entwertet wird, sie noch lange nicht über Produktionsmittel verfügen. Faktisch war es auf den argentinischen Tauschringmärkten so, dass die Leute erstmal alles angeschleppt haben, was unser einer auf dem Flohmarkt verkauft. Also irgendwelche alten Möbeln, alte Kleidung und so Kram. Oder sie haben eben auch einfache Dienstleistungen angeboten, wie Haare schneiden und so weiter. Das dritte war, dass viele Arbeiter, die in der sozusagen offiziellen Ökonomie beschäftigt waren und dort nicht mehr in Geld, sondern in Naturalien bezahlt worden sind, dann diese Naturalien auch auf die Tauschringe, also auf den Tauschringmärkten angeboten haben. Aber der Effekt war, dass es an Nahrungsmittel fehlte, weil die Leute ja deswegen nicht auf einmal Boden besitzen, um anzubauen. Und außerdem tauchten dann Mitte, Ende 2002 Millionen von gefälschten Schwundgeldscheinen auf. Und die Folge von beiden war zum einen, dass es also nicht die Güter gab, die eigentlich gebraucht wurden, sondern unnützes Zeug. Eine rapide Inflation. Im Herbst 2002 ist das argentinische Tauschringsystem zusammengebrochen und ein paar Monate später waren nur noch ein paar Zehntausende Leute in den Tauschringen organisiert. Also von 10 Millionen, die da irgendwie beteiligt waren auf dem Höhepunkt, auf 150 bis 200.000 zusammengeschnurrt, weil diese ganze Theorie einfach ökonomisch absurd ist. Es gibt aber immer noch Leute, die auch nachher behaupten, dass mit diesem Tauschring eine neue Entwicklungsdynamik eingeleitet würde, dass die Leute in den Tauschringen den kapitalistischen Reproduktionszusammenhang im Hier und Jetzt im Alltag verlassen hätten, dass die Tauschringe eine alltägliche Praxis solidarischer Ökonomie sei, in dem es um mehr geht als nur ums Überleben, sondern um alternative Praktiken im Umgang mit Geld und Waren. Die Gruppe Colectivo Situaciones, das ist eine linke argentinische Gruppe, die hat ein Buch veröffentlicht auf Deutsch, in dem das auch beschrieben wird. Und da heißt es dann, wie ich finde, lobhudelnd und die Tatsachen auf den Kopf stellend, Zitat, der solidarische Tausch in den Tauschringen bricht mit den Distributionsstrukturen des formalen Marktes und setzt auf die Herausbildung und Festigung von Gesellschaftsstrukturen, die sich nicht am kapitalistischen Markt orientieren oder von diesem bestimmt sind, schreiben die. Jetzt finde ich, also diese Gruppe Colectivo Situaciones, das sind Anhänger von Negri und Hart und die sehen also überall die rebellische Subjektivität der Multitude am Werke. Und ich finde es ja auch ganz ehrenhaft, dass man nach neuen Formen von linker Politik sucht. Aber man muss sich trotzdem fragen, wie blöd Linke eigentlich sein dürfen. Weil in dem Buch wird in anderen Beiträgen sehr detailliert beschrieben, dass die Leute sich eben nicht ganz anders verhalten haben und dass die Tauschringe keineswegs vom kapitalistischen Markt abgetrennt waren. Da wird beschrieben, dass manche Leute gesehen haben, aha, im Supermarkt gibt es heute billigen Zucker. Kaufe ich im Supermarkt, gehe ich in den Tauschring, auf den Tauschringmarkt und verkaufe es dort mit Aufschlag. Oder umgekehrt, es gab im Tauschringmarkt irgendwas billig. Ich kaufe es ein und versuche es ein paar Straßen weiter mit dem Aufpreis zu verhökern. Oder man hat regionale Unterschiede ausgenutzt. Das heißt, wenn in Buenos Aires was billiger war als in der Provinz, dann hat man das Zeug halt hin und her gekarrt. Total verständlich, die Leute haben ums Überleben gekämpft, aber das dann hinterher so zu verherrlichen als vom Kapitalismus abgekoppelte Form einer solidarischen Ökonomie, das ist natürlich Quatsch. Ich finde, dass die Entwicklung in Argentinien der Tauschringe ganz gut zeigt, in der Praxis, dass die Theorie von Silvio Gesell Quatsch ist.
Das Problem der Ökonomie nur in der Zirkulationssphäre zu suchen, ist ökonomisch irreführend und politisch gefährlich. Nicht nur bei den Freiwirtschaftlern. Mit diesem Hinweis schloss der Vortrag von Peter Bierl am 15. Juni 2004 bei Radio Frei. Wie kann Wirtschaft natürlich sein? Das biologistische Heilsversprechen der Freiwirtschaftslehre.